Des Eisbergs Unterseite. Der Podcast von und mit Schnee.
Ja, hallo, hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Heute habe ich Evelyn hier im Studio. Herzlich willkommen, Evelyn.
Ja, willkommen. Hallo auch von meiner Seite.
Dankeschön.
Hallo.
So, wir haben heute den Talk zum Thema For Your Eyes Only. Und wir Menschen sind ja so konzipiert, dass wir für Bindung und Zugehörigkeit eine Menge tun und in Kauf nehmen. Und das ist zum Teil auch gut so. Aber was ist los, wenn das Umfeld, die Familie, die Gesellschaft dysfunktional ist? Alleine das Wort, ne, geht schon wieder um Funktion. Das Thema ist so ein bisschen, wie wir sein sollten und wie wir wirklich sind. Und da haben wir letztens schon mal so ein bisschen drüber geschnackt und da hat mich so ein bisschen auch interessiert, was du gesagt hast. Mit welchen Rollenbildern bist du aufgewachsen? Was würdest du sagen? Was hast du da so mitbekommen, wie man so sein sollte, um reinzupassen?
Ja, also erstmal war ich das gewünschte Mädchen.
Ah, oh ja.
Ja, ich war ein gewünschtes und erwünschtes Kind und ich habe einen Bruder, der ist eine ganze Ecke älter als ich. Und ja gut, von der Familienkonstellation her würde es, glaube ich, jetzt zu weit führen, wenn ich das alles erkläre. Mhm. Aber ich war halt immer die Kleine, die Niedliche, die süße, freundliche, hilfsbereite,
Der Sonnenschein, so, der die Paraderolle.
Ja, genau. Ja, ja. Und wenn ich mir Fotos anschaue von früher, ich als Kind, ja, das ist schon ganz schön schnuckelig so. Und ja, das war erstmal so, denke ich mal, die Rolle.
Und gesellschaftlich, was würdest du sagen, was war so zu deiner Zeit, wie musste man denn so als Mädchen sein?
Ah, ich bin ja Anfang der 50er geboren und dann im Laufe der 50er vor allen Dingen, aber für mich eigentlich immer mehr, eigentlich in den 60ern aufgewachsen.
Ja.
Ja, so Richtung Pubertät und so. Und da gab's ja schon Anfang der 60er einen ziemlichen Umbruch, was so Frauen Selbstbild, wie sollen wir sein, wie wollen wir sein? Ja, es gab diesen Bruch halt auch schon. Da das natürlich waren immer noch die 50er präsent, ne? Frau, Hausfrau, Kinder kriegen, artig sein.
Ja, natürlich.
Ja, Moral und so natürlich.
Ja.
Aber so ein bisschen was war auch noch übrig aus den, ja, was heißt Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten. Ich sage es mal ganz platt, die Männer waren im Krieg, die Frauen waren zu Hause und mussten sehen, dass das Leben da läuft.
Genau.
Und da hatten Frauen schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt. Das hatte man ja damals, war ja so die Tendenz, das soll aber nicht so bleiben, denn wenn die Männer zurückkommen und wieder in Wirtschaft, Firmen, in die Familien zurückkommen, dann wollen die natürlich nicht
so starke Frauen da haben.
Und welche Rollen haben dann die Männer? So, ne?
Oh ja.
Und
ist ja interessant, dass das schon da so losging.
Ja, schon.
Spannend. Also das war ja schon eigentlich ein guter Starter für so einen weiblichen Identitätsprozess sozusagen, ne? Irgendwie. Also, aber es klingt halt auch viel nach funktionieren müssen, ne? Dass die Frauen da den Laden schmeißen mussten, solange die Männer weg waren.
Ja.
Das ist ja auch schon wieder so eine funktionale Rolle sozusagen, ne? Das ist ja wenig, hat ja wenig mit Selbstausdruck zu tun oder.
Natürlich.
Also gar nichts.
Da ging es eigentlich ums Überleben.
Ums Überleben.
Ja,
ne? Ganz anderer Background, ja.
Das stimmt.
Und in den 60er Jahren, was hast du da so?
Ja, und in den 60er Jahren kam natürlich auch, also erstmal kam die Jugendkultur nochmal so richtig stark zur Geltung. Das ging ja auch, denke ich, in den 50ern schon los, dass es aus Amerika rüberschwappte, was Musik und Mode aus England schwappte, das natürlich in den 60ern total rüber.
Ja.
Und es gab dann unter uns, also ich bin eigentlich ein bisschen, bin ich zu jung, ich sitze so ein bisschen dazwischen, zwischen diesen wie soll ich sagen, wo auch politisches Bewusstsein einkehrte. Mhm. Die Generation danach, also meine und auch so ein bisschen noch die etwas älteren eigentlich, wollten nicht mehr so leben wie ihre Eltern.
Ja.
Die wollten anders leben, wussten aber auch nicht so richtig, wie nun eigentlich.
Ja.
Und es gab da ja auch schon viel Protest. Bewegung an den Unis, an den Schulen, das habe ich selber auch miterlebt, dass es wirklich auch Revolten gab und kleinere Aufstände oder die Straßenbahndemos. Also ich bin so in dieser Zeit auch aufgewachsen, wo sich auch ein bisschen was geändert hat. Und dann natürlich auch das Bewusstsein der Frauen, eigenständig zu leben, das Recht auf die Pille, das Recht auf Abtreibung. Nicht mehr die automatisch die Hausfrauenrolle übernehmen wollen so und alternative Zusammenlebenformen.
Okay, und was würdest du sagen, welche Etiketten hast du so miterlebt? Es gibt ja immer so ein Labeln, also dass Menschen vorverurteilt werden oder wie durfte man sein oder wie durfte man auf gar keinen Fall sein?
Ja, das habe ich eigentlich mehr so allgemein gesellschaftlich erlebt. So im Nachhinein in meiner Familie, also die Frauen in meiner Familie waren alle berufstätig.
Ach guck, ja.
Meine Oma, meine Mutter und es war auch klar, dass meine Mutter eine Ausbildung macht, dass sie einen Beruf ergreift. Und dann mussten die natürlich beides, so wie es heute auch oft ist, ne? Dann hast du Beruf und Haushalt.
Ja, ja. So. Eigentlich das Doppelte.
Aber es hat auch für mich was in der eigenen Familie schon, ich fand schon, dass es auch meine Mutter auch und auch meine Oma starke Frauen waren.
Mhm. Ja, das ist ja eine ganz spannende Prägung eigentlich. Genau. Und gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so, das hat dich schon immer irritiert? Also bei mir war das zum Beispiel so, ich bin in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, ja, ne? 80er, 90er, das war natürlich ein ganz anderer Schnack.
Mehr so. Als eine Generation eigentlich, sind ja, wir auseinander.
Also, genau. Ja. Ich gehöre so, wie ich gelernt habe, zu den älteren Millennials. Und ich weiß zum Beispiel, was mich dann immer irritiert hat, ist zum Beispiel, dass in der Werbung in Tampons blaue Flüssigkeit lief. Und ich dachte, wieso, wir bluten doch, wir sind doch Menschen, was soll das denn? Warum dieses Fremdschämen für etwas, was mit dem Körper zu tun hat? Was lernen wir jungen Mädchen denn da? Und erschrecken wir uns dann, wenn wir unsere erste Periode bekommen, wenn es nicht blau ist? Ne? Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert, das habe ich schon gesehen. Es gibt durchaus jetzt ganz natürliche Werbung, was das angeht. Oder auch Barbies, wie sie auch in meinem Musikvideo auftauchen. Dass die alle so das gleiche starre Gesicht hatten oder ewig lange Beine und dann immer auf Zehenspitzen stehen. Ja. Also always ready to put high heels on. Und damit eigentlich, also ja, spirituelle Ecken würden sagen, die hatten gar keine Erdung, diese Frauen. Ja, also das ist, die stehen ja nicht mal mit beiden auf dem Boden. So.
Ja.
Also
stimmt. High Heels und sehr enge Röcke, damit sie nicht weglaufen können, hieß es immer früher bei uns.
Ehrlich? Ach, wie witzig.
Damit sie schön da bleiben. Ich habe mir dann über Freundinnen viel und über die Bravo oder so viel angeeignet an Wissen, was weiß ich, darüber, dass man irgendwann dass man nicht immer Binden tragen muss, dass es eben halt Tampons gibt. Und ich glaube, Werbung dafür gab es damals noch nicht so richtig. Das war ein bisschen so fast so hinter der Hand. Ja, da gibt es dieses OB und so. Und von daher, also bin ich da so mit Werbung gar nicht so richtig. Also es ist mir nicht so aufgefallen, dass das so eine blaue Flüssigkeit war.
Das war meine Generation
genau. Aber da war es dann sozusagen auch bei dir immer noch so, dass es doch irgendwie als sich zu, was zum Schämen war oder dass das eklig oder irgendwie so, das muss im Verborgenen bleiben.
Genau das. Also das ist ja etwas, was jetzt erst so die Generation langsam ein bisschen anders machen und offener damit umgehen. Also es war auch noch, als ich jugendlich war, so, dass es wurde eher als so eine Bürde gesehen. Und ich meine, nicht umsonst war es bei der Tamponwerbung halt so, dass du kannst damit reiten, schwimmen und Sport machen. So nach dem Motto, du kannst weiterhin funktional sein. Mhm. Aber heute weiß man, dass in manchen Naturvölkern eigentlich Frauen, die ihre Periode haben, die gehen, die werden in eine Hütte zusammen. Also gehen die hin, um Visionen für das Dorf zu empfangen, weil sie sind sehr sensibel und empfänglich in der Zeit. Und es ist ein Vorurteil, dass Frauen immer schlecht gelaunt wären während ihrer Periode, was, glaube ich, allen Frauen auf den Keks geht auch, weil es eher so, dass sie sehr sensibel sind in dieser Zeit. Sie wären super geeignet, um in sich zu gehen, um neue Konzepte für eine Firma zum Beispiel zu erdenken oder zu empfangen, sage ich mal, im modernen Sinne. Aber es geht nicht, dass eine Frau dann in einem Großraumbüro arbeitet. Und das geht wirklich nicht, weil die Antennen sind fein zu der Zeit. Ja. Ich habe das mal irgendwann früher beim Unterrichten gemerkt. Ich habe ja auch mal Gesang unterrichtet. Evelyn ist auch eine Musikerin und Sängerin. Und genau, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt halt Zeiten im weiblichen Zyklus, wo einfach mehr bestimmte Qualitäten einfließen können. Und mich hat das immer genervt, dass das in der Gesellschaft wie eine Krankheit gesehen wird.
Ja, ja.
So, wie ein Defizit.
Ja, ein Defizit.
Ist es nicht.
Ja. Ne? Frauen weinen schneller, sind immer beleidigt oder haben schlechte Laune, haben Bauchschmerzen und ziehen sich deswegen zurück und so eher, dass man so, also eigentlich vom so negative Sachen und nicht positive. Also ehrlich gesagt war mir das gar nicht so klar. Oder gibt es neuere Forschungen dazu? Oder woher hast du das gelesen oder gehört aus Studien oder so, dass Frauen da besonders empfänglich sind, auch um Kreatives zu entwickeln oder ja in der Wahrnehmung einfach sehr, sehr viel höher sind, sozusagen, dass die Wahrnehmung wirklich viel größer ist da.
Ich habe das eigentlich selber erfahren, an mir selber.
Ja.
Und ich habe mit Menschen gesprochen, mit Frauen gesprochen, mit Freundinnen gesprochen, einfach wie die das erleben. Und ich habe das, heutzutage ist das auch so ein bisschen mehr Wissen, was in den Social-Media-Bereichen dann auch auftaucht. Aber das ich war da gewissermaßen, ich habe das mit 13 schon gemerkt und war da ein bisschen Pionierin zu meiner Zeit, weil ich weiß noch, dass ich mit 13 eine Abhandlung geschrieben habe über das angeblich schwache Geschlecht. Und weil es mich echt aufgeregt hat, eine Stärke als eine Schwäche darzustellen. Und immerhin ist Fruchtbarkeit eine Lebensenergie. Und und da gibt es ganz viel, was halt auch in meinem Song so verarbeitet wird, in einem gewissen Sinne. Dass wir in einer Welt leben, die sehr äußerlich auf Dinge guckt und sehr, sehr schnell bewertet, sehr schnell Menschen bewertet, ein Etikett draufklebt und sagt, ja, so ist das, so bist du. Und andererseits wir uns an diese Etiketten auch so anpassen, ne? Also gerade heutzutage mit dem Frauenbild, also ich muss jetzt einfach von der weiblichen Perspektive sprechen, weil ich eine Frau bin.
Ja, natürlich.
Aber
ich auch.
Männern geht das auch so, ne? In anderer Form. So, ja, viel leisten müssen zum Beispiel, glaube ich, es steht bei den Männern im Vordergrund, es kein richtiger Kerl sein, wenn man nicht richtig was reißt. Und bei Frauen ist es häufig auch so zu beobachten, dass die innere Weiblichkeit im Prinzip wie als Objekt vor sich hergetragen wird. Also wir veräußern etwas Innerliches. Und das Innere war lange, jahrhundertelang nicht erlaubt. Und das ist kollektiv, glaube ich, drin, wirklich. Also viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, suchen so nach diesem Urweiblichen in sich. Und es wird dann nach außen illustriert und man ist dann hübsch auf Social Media und bekommt so und so viel 1000 Likes. So für eine Fassade von etwas, was eine innere Qualität ist. Und das ist, das ist etwas, wo ich auch so finde, dass die Gesellschaft dran krankt, an dass alles über die Sehprozesse läuft.
Ja.
Also ganz, ganz viel gucken, vergleichen. Und wenig diese echte Verbindung so ihren Platz finden kann. Ich glaube, da ist noch viel für uns zu tun. Also auch gerade in diesem Zeitalter mit KI und
ja, das verstärkt es ja auch eher noch, ne? Also es das kenne ich auch aus den 60ern, auch aus den 70ern, dass natürlich, also ich habe so verschiedene Gedanken im Kopf gerade zu dem, was du gesagt hast, das finde ich ganz toll, dass sozusagen die weiblichen Eigenschaften auch, die sehr, sehr positiv und sehr kraftvoll sein können, eigentlich als Schwäche ausgelegt werden, weil wir natürlich auch, wir leben in einer männerdominierten Welt. Vielleicht ändert sich auch langsam, ganz langsam, vielleicht mal ein bisschen was. Aber ich komme aus der Zeit auf jeden Fall. Und das ist natürlich eine Zuschreibung von Männern. Also auch, um Konkurrenz von Frauen natürlich auszuschalten. Ne? Klein machen, unwichtig machen und aufs Äußere reduzieren dann. Ne? Und das kenne ich auch, ich sage mal, das, was ich da so erlebt habe in meinen 20ern oder auch in meiner Pubertät und auch mal in den 20ern und so, waren, ich sage mal, dieser Brigitte-Diät-Terror oder auch der Twiggy-Terror, wie wir auszusehen haben sollten mit Swinging London und mit der Mode. Und dieser natürlich auch immer nur an diesen dünnen, langen, tollen, hübschen Mädchengesichtern aus. Mhm. Und wenn du nicht so ausgesehen hast, auch da schon in der Zeit, ne, war man nicht mehr so angesagt oder nicht mehr so in diesen In-Groups, auch in der Schule oder mit wem man da befreundet oder sowas, ne? Das wirklich da zu reduzieren aufs Äußere und da geht es so sehr drauf. Ich glaube auch, bei Männern auch.
Die Kosmetikbranche hat jetzt den Mann auch entdeckt, ne?
Und das sind Markt, ne? Das sind sozusagen, wie nennt man das? Das ist ein Markt.
Das ist ein Markt.
Die Jugendkultur war ein Markt auf jeden Fall oder ist ein Markt. Ja. Und das ist heute sogar noch stärker durch Social Media, durch viel mehr, was man so wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Früher gab es Fernsehen. Ja, ja, auch drei Programme oder irgendwann auch mal ein paar mehr und Werbung und so. Und heute hast du Instagram und Facebook und TikTok und dies und das. Und das ist alles so auf diesen äußeren Schein. Das finde ich richtig schrecklich. Also das tut mir manchmal richtig weh.
Ja, genau.
Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer für Frauen heute, für junge Frauen, sich davon nicht so einfangen zu lassen. Einfangen zu lassen, dass man so sein müsste, dass sie so sein müssten. Und eher, was ist eigentlich meine Stärke? Was möchte ich machen im Leben? Und in welche Richtung will ich gehen und streng mich da vielleicht an und motiviere mich selber oder im besten Fall kriege ich auch noch selber Zuspruch von außen, aber eben halt eher so, was ich mit meinem Leben anstelle.
Und das ist auch alles ganz schlau, finde ich, von der Industrie quasi gelenkt.
Weil, natürlich.
Also um quasi den Bogen wieder zurückzuschlagen zu meiner Eingangsgeschichte, dass wir nach Bindung streben und wir streben nach Zugehörigkeit.
Ja.
Und wir brauchen uns einfach gegenseitig. Und es ist ja ganz schön, es ist ja so ein Paradox, was uns so beigebracht wird. Also einerseits heißt es, sei ganz du selbst. Aber was ist, wenn du du selbst bist und du kannst nirgendwo damit landen?
Was ist eigentlich, was bin ich eigentlich selbst? Also ich habe da lange gebraucht.
Auch das.
Nach dem Motto, sei ganz du selbst. Ja, wie denn? Wie bin ich denn eigentlich?
Exakt. Und das liegt daran, dass wir natürlich so viel Normen und Regeln und sowas mitbekommen, wie wir sein sollten, um anzukommen bei anderen Menschen. Ja. Dass es schwierig ist, das einfach zu lassen, zu versuchen zu gefallen, weil wir alle brauchen eben auch Bindung, ne? Und das ist die andere Wahrheit, die dahinter liegt. Und es gehört wirklich ganz viel Selbstbewusstsein und Mut dazu, wirklich zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was oder ich probiere mich hier mal aus oder ich versuche mich mal ein bisschen zu leben.
Ja.
Und ich glaube, mehr Mut denn je.
Das glaube ich auch. Es gibt aber auch nicht die jungen Leute oder die jungen Frauen.
Nein, das nicht.
Das hast du wahrscheinlich im Unterricht oder in dem, was dir im Leben so begegnet, auch an jüngeren Leuten oder auch mir, auch entdeckt, dass es da auch gibt, die sich da auch nicht drum scheren. So.
Ja, das stimmt.
Bei manchen denke ich auch, Gott, wann stehen die eigentlich morgens auf, um sich so zurecht zu machen.
Ja.
Aber das ist ja auch nicht, ich will da auch niemanden beschuldigen oder sagen, ihr seid da irgendwie zu doof, um das irgendwie nicht zu machen. Das ist auch schwierig, aber es gibt da auch verschiedenste Gruppierungen auch unter jungen Frauen, die sich auch zusammentun und anders drauf sind
als auf jeden Fall,
als auf den äußeren Schein. Auch da gibt es vielleicht in Gruppen dann auch natürlich auch äußere Merkmale, dass man zusammengehört, eben dann die Schlabberhosen oder dann eben nicht geschminkt zu sein oder so, ne? Das in Gruppen ist das, glaube ich, so, dass man sich erkennen möchte oder
auf jeden Fall.
Da sehen möchte, dass wir, was wir gemeinsam haben. Ne?
Ja, stimmt, so. Das hast du auch schön gesagt. Genau, sehen, was wir gemeinsam haben. Genau. Mhm. Das sind dann die Bezüge, die die Gruppe sozusagen untereinander herstellt. Also wir sind ungeschminkt, wir tragen Schlaghosen, wir machen hier etwas anders und damit grenzen wir uns als Gruppe auch ab gegenüber anderen Menschen zum Beispiel. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja dann eher so ein Identitätsprozess, finde ich. So als Gesellschaft finde ich auf jeden Fall, dass uns viel Orientierung abhanden kommt, wenn wir uns zu viel im Außen orientieren über diese ganzen Bilder, die wir ständig bekommen. Und was ich aber bemerkt habe, eine positive Entwicklung mit den KI-generierten Bildern zum Beispiel ist, dass viele Leute keinen Bock mehr drauf haben und sagen, ach ja, noch so ein perfektes Bild. Und dass die Imperfektion sozusagen wieder an Relevanz gewinnt, weil Menschen sagen, ja, das ist natürlich und das wieder als eine Qualität zu erkennen.
Das finde ich auch gut. Das finde ich sogar sehr gut, weil du diesem Ideal, egal ob das was ich in den 60er, 70ern Twiggy und sonst wer war oder die Models, ne, oder heutzutage diese KI-generierten Bilder oder auch die Versprechen von Kosmetik und dies und das so auszusehen, das wirst du ja nie erreichen. Mm-mm. Das erreichen wir nie. Diese Perfektion erreicht kein Mensch.
Genau.
Aber damit kann man Geld machen, ne? Ja. Indem man Sachen verspricht. Und das dann erhofft wird, wenn man das dann kauft.
Genau.
So. Und das funktioniert nicht. Und das finde ich sehr schön, dass es da auch genau schon diesen Trend gibt nach dem Motto, wie langweilig.
Ja.
Weil wenn ich mich umsehe unter Menschen, denen ich begegne, auch ob das ja Frauen oder Männer sind, und ich sehe, was heißt natürlich? Also ja. Ich schaue dich an und sehe, das ist eine hübsche Frau, weil ja, die hat jetzt nicht was anderes aus sich gemacht, als sie ist oder sein möchte. So.
Ach, es war auch ein Weg, ne? Also es ist, ich ja, würde auch sagen,
ja.
Ich weiß auch nicht, wann man jemals fertig ist, ne, mit Identität zu finden oder so. Aber ich finde, solange man oder ich in meinem eigenen Flow bleibe und mich gut in diesem Moment mit diesem Vibe irgendwie identifizieren kann, ist das super.
Ja.
Und dann bin ich bei mir. Und das war aber auch ein Weg, das zu lernen, ja, gerade auch als Bühnenperson, wo viele Leute einen angucken. Du kennst das.
Ja, das
du
kenn
stehst
ich auch
auf Bühnen.
Natürlich. Und da geben wir auch ein bestimmtes Bild ab. Ich denke, als Schauspielerin nochmal wieder auf einen anderen Ebene oder auf andere Art, aber ich weiß nicht, wie viel Einfluss man da hat, so auf das, was du da darstellst, auch vielleicht äußerlich. Aber natürlich, ja, bei mir war das auch ein langer Weg, ja. Zu sagen, ich finde das aber gut, ich gehe jetzt so und so dahin und ich stelle mich da so hin und
Irgendwann sich quasi auch von so Urteilen, oder es gucken einen viele Menschen an, viele haben irgendwie einen Spruch im Kopf oder irgendeine Bewertung oder irgendwas, man sieht es ja auch an den Augen. Die Leute denken immer, man sieht das alles nicht wegen Scheinwerferlicht, das stimmt nicht.
Nee.
Man sieht Interesse, Desinteresse, man sieht Zärtlichkeit und Freude und die ganzen Bewegungen. Das ist man ziemlich dolle mit. Und ich stelle mir jetzt auch immer schwer vor, wir sind ja nun im Sinne kleinere Künstlerin, aber wenn man so ein Prince war oder irgendjemand, wo wirklich extrem viele Leute auf dich Dinge verschieben, auch als ein Idealbild, was du auch zu erfüllen hast, das stelle ich mir energetisch ziemlich schrecklich vor.
Ich glaube, da leiden auch viele und kein Wunder, dass es lange Zeit auch viele, viel Drogenmissbrauch gab da, also das Leute da auch, was weiß ich, was. Außer irgendwie Drogen auszuprobieren oder so, aber Abhängigkeiten auch gibt, um das durchzustehen.
Ja, auf jeden Fall.
Diese riesen, dieser Anspruch und diese Erwartung, die da an dich gestellt wird.
Mhm.
Unglaublich. Das, Oh, da bin ich ehrlich gesagt heilfroh, dass ich eine kleine Künstlerin bin. Und mir hat das aber sehr geholfen für mich selbst in meiner Entwicklung, mich da auch auszuprobieren. Also ich habe auch schon mal, ich trage halt gern Hosen so, und gerne auch mal ein Kleid oder einen Rock, aber ich trage halt super gerne Hosen und bin, glaube ich, auch eher so der sportlichere Typ, obwohl ich nicht besonders sportlich bin, aber egal. Aber ich habe auch schon zu hören gekriegt dann aus dem Publikum, ich hätte dich aber auch heute lieber gerne in einem Kleid gesehen.
Das ist ja frech.
So, schön gesagt, für dich. Sag mal, hast du gehört, was wir da auf der Bühne veranstaltet haben, meine Kollegen und Kolleginnen und ich? Und passte da? War das nicht stimmig oder was? Aber das ist selten gewesen. Und eigentlich habe ich auf der Bühne, was ja auch in gewisser Weise ein geschützter Raum ist, durchaus auch, hatte ich jedenfalls das Gefühl, ich darf da auch mal was ausprobieren.
Das stimmt, das kenne ich
auch. Ich darf da mal frech sein und gemein, weil ich spiele ja auch immer eine kleine Rolle in einem Song. Ich erzähle eine Geschichte und so und muss da nicht ich eins zu eins sein. Und ich darf auch mal über meine Grenzen gehen. Und das fand ich eigentlich toll. Und das hat mir geholfen. Und ich muss auch sagen, älter zu werden ist auch nicht schlecht. Der Vorteil ist wirklich, je älter ich werde, zu sagen, ey Leute, also jetzt ist auch mal gut, ne? Jetzt mache ich das mal so, wie ich das möchte.
Ja, genau. Ja, da hast du recht. Also das habe ich auch so empfunden, Bühne auch als geschützten Raum. Allerdings ein bisschen anders als du, weil ich lange meine Identität nicht so ganz greifen konnte und ich habe das andersrum benutzt. Also ich habe die Bühne benutzt, um Masken abzulegen. Und zwar so viele wie möglich. Ja. Und zwar nicht als Schauspielerin, das mache ich ja schon länger nicht mehr, aber da hast du natürlich deine Rollen und so weiter. Und da kann man probieren. Hm. Und da habe ich eher probiert, ich selber zu sein. Das war eine ganz andere, nochmal ein so viel wie möglich abzulegen von dem, was ich sonst an Masken vielleicht mit mir rumgetragen habe. Heute ist das, glaube ich, gar nicht mehr so ein Riesenunterschied auf der Bühne und unten egal. So, da habe ich höchstens noch so diese Spielfreude und sage, yes, so schön, jetzt geht's los oder sowas im besten Falle. Ne?
Ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Also für mich war es ja auch da eine Suche, auch was auszuprobieren und über die eigenen Grenzen zu gehen und mal eine andere zu sein oder so, um dann zu mir zu kommen. Heute ist der Unterschied auch nicht mehr sehr groß. Nö.
Ja. Nein. Aber das ist gut, ne? Dann ist es stimmig, glaube ich, so.
Ja, und wie geht's anderen Frauen, jüngeren oder älteren? Machen die das im Alltag, im Büro, im, weiß ich auch nicht, im Privaten,
Ja.
Also ich meine, so bestimmte Rollen haben wir ja auch.
Hat jeder
immer
so
mal wieder so.
Ja, die sind ja auch nicht schlecht in dem Sinne. Nö. Das ist, also C.G. Jung hat ja auch von Archetypen viel gesprochen und wir bedienen uns ja auch gewisser Archetypen, um etwas von uns selber auszudrücken oder weiter nach vorne oder weiter nach hinten zu holen. So, und das ist ja auch das Spiel irgendwie so als Künstlerin, ne? Oder auch jetzt auch bei anderen Menschen, denke ich. Das Wichtige ist nur, dass die Abhängigkeit von den Augen von außen nicht zu groß wird und dass dieses Blickgeschehen auf uns nicht so eine Macht über uns bekommt, weil ich habe es erlebt im Leben, dass wir uns gemäß diesen Augen verhalten. Und dann haben wir uns verloren in dem Moment.
Ja.
Genau, und das ist das, was ich eben aus meiner Geschichte kenne und das ist etwas, was ich eben in der Gesellschaft auch beobachte, dieses sich verlieren, auch vor dem Bildschirm und diese Anbindung an das, was ist man denn eigentlich wirklich, wieder statt.
So sein wollen oder so zu sein haben, sagt man das so? Also,
Denn so frei ist die Zeit nicht. Also sie gibt vor, frei zu sein. Es ist aber mehr ein Ideal, was nicht ganz ausgefüllt ist, würde ich sagen. So, weil Freiheit sieht dann nochmal anders aus.
Gerade noch ein Gedanke. Egal, also ich spreche natürlich auch wirklich als ältere Frau. In einem gewissen Konkurrenzkampf oder in einem gewissen, weiß ich auch nicht, muss ich mich auch nicht mehr bewegen. Ich sehe jetzt so aus, wie ich aussehe. Ich habe mir nicht meine Nase korrigieren lassen und nicht entspreche womöglich auch nicht unbedingt dem Schönheitsideal. Und irgendwann, ich muss auch sagen, über Krisen, die ich hatte, seelische, auch gesundheitliche, habe ich aber immer irgendwann den Dreh gekriegt zu sagen, also wenn ich mich nicht selber akzeptiere, dann bin ich auch verloren, dann werde ich auch nicht gesund. Also wenn ich das nicht hinkriege, aber es ist, ich hatte dann doch auch ein Umfeld, was mich akzeptiert hat und was mir dann das Netz, das soziale Netz oder die Anerkennung gegeben hat, zu sagen, okay.
Das so. Ist wichtig, ganz, ganz wichtig.
Das so. Und ich muss auch sagen, dass ich auch mein Background ist, auch von zu Hause durchaus. Und dass meine Eltern schon gesagt haben, mach das, du schaffst das, mach das, Mann.
Oh, das ist super.
So. Also die haben mich zu nichts gezwungen. Mhm. Natürlich war damals schon eigentlich den ersten Freund, den heiratet man dann auch und kriegt Kinder und macht eine Familie. Und ich habe gemerkt, das ist es nicht für mich. Das manchmal tut mir das heute noch weh, weil das war ein unheimlich lieber, netter Typ. Aber ich suchte meine Freiheit oder ich suchte mich und mein Leben selbst. Aber ich wurde auch zu nichts gezwungen, Gott sei Dank. Und trotzdem habe natürlich ich auch das äußere Schönheitsideal. Ich will dazugehören. Ich will geliebt werden, wie gemocht werden, akzeptiert, wie wir alle.
Ja, das ist so. Das ist so und das ist auch gut so und das ist auch menschlich und das dürfen wir auch wollen und wir brauchen das alle. Und ich glaube auch, als was du sagst, also in Krisen liegt immer auch eine große Essenz verborgen, ein Schatz, den man heben kann oder ja, das habe ich auch erlebt im Leben. Also ich bin durch die Krisen auch erst zu der geworden, die ich jetzt bin sozusagen. Es schafft auch eine gewisse Resilienz gegenüber diesen, ich sag mal so, Beurteilungen von außen, Bewertungen oder wie andere Menschen einen sehen. Das ist, es war ein langer Weg, dass es unwichtiger für mich wurde. Oder ist, denke ich, auch immer noch, wie gesagt, man ist ja selten fertig mit der Entwicklung, es wäre auch schade drum. Genau.
Genau. Ja, fein. Ich danke sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ich danke dir, dass du da warst und diese Sendung so unglaublich bereichert hast durch deine Erfahrung und deine schöne Präsenz. Vielen Dank, Evelyn. Danke. Und wir hören uns wieder bald. Danke für euer Zuhören. Tschüss.